Ja, grüß Gott, hier bin ich wieder. Ich, Simon, melde mich gehorsam zum Podcast-Dienst für Folge, wie auch immer, 210, glaube ich, genau. 210 von Tischlein deck ich. Die letzten Folgen konnte ich noch nicht publizieren, weil ich hier im Urlaub bin und irgendwie funktioniert das Hochladen über mein Handy nicht. Und das ist aber auch ganz gut. So habe ich jetzt diesen Puffer, der mir immer ein Gefühl des Abstands, der Distanz und Sicherheit gibt. Und hier bin ich am Meer, dachte gerade noch drüber nach, reinzuspringen. Aber dann dachte ich, puh, das ist auch ganz schön kalt, aber eigentlich hätte ich schon Bock. Aber es sieht heute so komisch aus, dieser Himmel. Es sieht nach einem Unwetter aus. Naja, jetzt laufe ich lieber hier wieder zurück. Über die Dünen, wo ich oft spazieren gehe. Ich bin schon seit über einer Woche hier in diesem Ort am Strand, am Meer. Und hier fahren viele, also fährt ein Motorrad vorbei, aber viele Quads gibt es vor allem. Gestern war sogar ein riesiges Rennen der Dünenbuggies direkt da am Strand bei Nacht. Alles taghell erleuchtet. Ah ja. Jetzt bin ich hier schon hinter dem großen Wall, hinter den Dünen. Hier ist es deutlich ruhiger. Und wow, war das gestern ein Buggy-Rennen da direkt am Strand. Aber okay, habe ich nur kurz zugeschaut. Hier, ja, stört halt manchmal ein bisschen die Ruhe, wenn so ein Quad vorbeigefährt. Viele Kamele gibt es auch und Pferde. Und so für die Touristen halt, ne? Aber da frage ich mich auch, oje, wie geht's diesen Tieren? Die müssen da die ganze Zeit am Strand stehen, da vorne Kamele und Pferde und warten, bis jemand sie reiten will. Naja, aber ich will heute sagen, ich bin Imperialist. Ja? Also wessen Welt ist denn die Welt? Meine offenbar. Weil ich Deutscher bin und hier gibt es auch viele Touristen in Essaouira. Viele Deutsche auch. Und als Deutscher oder Weißer, Nord- oder Westeuropäer, da gehört an die Welt. Natürlich, weil man hat ja viel Geld. Und dieses Geld ist also viel härter als das weiche marokkanische, der sogenannte Dirham, der hier die einheimische Währung ist. Und warum ist das alles so? Das versteht ja kein Mensch. In einem Teil der Welt, der wird das und das produziert und hier sind die Löhne aber so viel niedriger und man kann essen gehen für 5 Euro oder so. Aber wie ist das? Ist ja egal. Hauptsache uns gehört die Welt. Hauptsache das, ja. Und ich wollte heute nichts Bestimmtes sagen, nur das eben. Also das ist rassistisch. Aber, oder wie auch immer das ist, also das, rassistisch ist gar kein Ausdruck dafür, sondern es gibt nur dieses eine Wort, imperialistisch. Genau, ich bin Imperialist. Und das wollte ich nochmal sagen, mich einschießen und scharf stellen. Auch für diesen Roman Imperialismus, den ich schreiben wollte, ne? Da, der geht ja von dieser Grundidee aus. Dass nämlich der deutsche Imperialismus ja wohl noch was ist auf der Welt. Oh. Kommt ein Motorrad und dieser Imperialismus, das ist auch so eine Art Kraftmeierei, wie so ein Motorrad, das hier rumheizt durch diese Wege aus Sand hier durch die Dünen. So also wie so ein kräftiges Gefährt voller PS. So ist der Imperialismus und wälzt einfach über andere Länder drüber und darum, also kann man hier so billig in Urlaub gehen. Und überhaupt gehört uns die ganze Welt. Oder naja, der Großteil davon. Wir müssen natürlich noch ein bisschen teilen mit den Spaniern und diesen anderen Europäern, Franzosen, die auch Teil dieser westlichen Weltordnung sind. Aber das ist eben so. Der deutsche Imperialismus konnte sich ja nicht ganz durchsetzen im Zweiten Weltkrieg über diesen Weg des Faschismus. Darum jetzt also der Umweg über den Liberalismus und dieses Großprojekt der EU und Großdeutschland. Und so will ich heute einfach reden, einfach frei heraus. Genau wie ich mal schrieb in der Folge 202, die zensiert ist mittlerweile. Vielleicht zensiere ich diese hier dann auch. Ne? Ich will so stark reden, dass ich es am Ende zurückziehen muss. Ne? Da schrieb ich, dass ich in Imperialismus, in diesem Roman, Sachen schreiben will, die man eigentlich denkt, die so aber nicht ausgesprochen werden. Und das ist es. In diesem Anfangsdialog oder Trialog von Simon mit den zwei Chefs, da legt ihm der Geschäftsführer ja ganz klar dar, hör mal Junge, der deutsche Imperialismus ist noch was. Wir beherrschen noch die Welt. Ja. Und warum? Nun, die Industrie und so weiter, die Erfindung des Autos, gerade bei mir, in meinem Heimatländle in Württemberg, in Stuttgart, wo das so erfunden wurde oder produziert wird. Und das ist eben ja, so interessant, dass dieses Produkt, obwohl schon vor über 100 Jahren erfunden, trotzdem noch in der Lage ist, die Welt zu beherrschen. Weil wer würde darauf kommen, kann sich sowas einfallen lassen, dass man ein Gefährt hat, das einen überall hinbringen kann. Und das ist ja einfach so nützlich, dass alle Welt es braucht, auch die Marokkaner. Und deshalb können wir sie so leicht ausbeuten, weil sie müssen uns dafür einfach alles liefern, was sie haben hier, an Haschisch oder was sonst noch hergestellt wird in diesem Land. Ja, ebenso Rohprodukte oder nur leicht verarbeitete, wie das Haschisch. Das ist ja auch nicht, das wird eben so mit Handarbeit da irgendwie gestampft und dann entsteht da diese schwarze Paste. Aber eben nicht so ein hochtechnologisches, kompliziertes Produkt wie ein Auto, was so viele Verarbeitungsschritte und Vorarbeiten erfordert. Das darf hier nicht produziert werden. Dafür sorgt eben dieser liberale Imperialismus der freien und offenen Märkte, die hier alles reinschwemmen. Und gut, das ist ja bekannt, reden wir also stark. Und so wie in diesem Dialog, also wo die Dinge einfach offen gesagt werden, ja. Also Hitler, der hat es nicht gebracht für uns Deutsche, ne? Der hat am Ende doch verloren, aber doch, jetzt können wir, jetzt haben wir die EU, wir haben Merkel und Scholz und die stehen da. Und ja, also die verwalten diese Herrschaft des Imperialismus, das Kapital. Das ist so stark. Das ist es, was unsere Stärke ausmacht. Und dieses Kapital, das ist natürlich auch, dass die Wissenschaft, die Technik und diese Konstruktionspläne für die Motoren und die Autos und das haben wir alles vorliegen und teilen es natürlich nicht mit der Welt, sondern halten es geheim und schließen es ein. Und natürlich entsteht dann so eine paranoische Angst. Was ist, wenn uns das jemand wegnimmt und dann steigen wir ab? Aus der ersten Liga der Weltliga und stehen vielleicht auch bald so da wie die Marokkaner. Und das ist ja nicht schön, sieht man hier, dass es viele arme Menschen gibt. Aber das ist eben so interessant, dass diese Angst benutzt wird, um die deutsche Arbeiterklasse so ängstlich zu halten, voller Angst eben, was passieren könnte, wenn sich doch was ändern würde. Deshalb darf sich bloß nichts ändern. Oder vor allem das Kleinbürgertum ist es ja, von dem Marx schreibt, das groß im Prahlen ist, aber ja, wenn es darauf ankommt, dann doch vor jedem echten Wagnis zurückscheut. Und so schreibt er da in seiner glänzenden Artikelserie Revolution und Kontrarevolution in Deutschland über die missglückte Revolution von 1848. Und dann kommt alles zum Ausdruck, was man über Deutschland wissen muss, dass es eben nie klappt mit der Revolution, weil beim Deutschen spielt sich alles im Kopf ab und es werden große Reden gehalten. Und das ist auch ein glanzvoller Fingerzeig für Imperialismus. Bei Simon spielt sich auch alles im Kopf ab, ne? Bei diesem Charakter. Und so sagt Marx, also diese Frankfurter Nationalversammlung, die ja, war da eine imaginäre Staatsgewalt, Staatsmacht, die selbst hervorging aus der Volkserhebung von März 1848 in verschiedenen europäischen Staaten. In Frankreich brach die Revolution zuerst aus, in Wien wurde der König, der Kaiser dann verjagt und die Bauern erkämpften ihre Rechte, die Freiheit vom alten Feudalsystem. Aber Wien wurde dann wieder genommen von den kaiserlichen Truppen, weil die eben zu zögerlich waren, die Aufständischen, vor allem ihre Befehlshaber, die Kleinbürger. Und dann die Nationalversammlung in Frankfurt wurde gebildet als so eine Art ja, Vertretung für ganz Deutschland, Das Volk war revolutionär gestimmt. Die Bourgeoisie, die damals ja noch nicht herrschte, sondern der Adel eben. Die Bourgeoisie wollte den Adel verdrängen, das Kleinbürgertum und die Arbeiter. Alle waren eigentlich auf dieser Linie und erwarteten von der Frankfurter Nationalversammlung, diese Regierung zu bilden. Aber die erging sich eben nur in großen Reden. Und genauso in Berlin, in Preußen, brachte es nichts, dieses Parlament, das gebildet wurde. Und schnell konnte der Kaiser da oder der König von Preußen wieder seine Macht zurückerobern und so die reaktionäre Verfassung einführen. Und die Bourgeoisie, klar, paktierte eben erst mit den Arbeitern, um sich dann aber flugs gegen sie zu wenden. Weil klar, sobald diese Ordnung, sobald nur ein Funken Chaos ausbricht, bekommen sie Angst und Muffensausen und sagen, wir wollen doch eigentlich schon die Monarchie, eben eine konstitutionelle Monarchie. Also sie wollten nur eine Verfassung, aber sie wollten eigentlich den König nicht davonjagen, sondern schon behalten. Nicht davonjagen, wie es damals auch wieder in Frankreich passiert war. Und so ist Deutschland eben im Verhältnis zu Frankreich vor allem eben sehr viel ängstlicher und bescheidener. Und diese Frankfurter Versammlung erging sich da also in den großspurigsten Reden, ohne das Kleinste zu Werke zu bringen. Dabei wäre es in ihrer Hand gelegen. Und selbst 1849 noch, als der König von Preußen und so weiter und in Wien schon wieder seine Macht restauriert hatte, selbst da noch gab es dann Aufstände in Süddeutschland und Westdeutschland, im Rhein, der Rheinprovinz und vor allem in Baden. Da gab es dann wirklich Aufstände, wo die Armee übergelaufen ist. Baden war ein Großherzogtum, eine kleinere Stadt. Württemberg, ja, ein Königreich, kleineres. Und so war Deutschland eben zersplittert in diese 36 Staaten. Aber selbst da hätte diese Nationalversammlung, schreibt Marx, ja einfach mal ihren Sitz ins Gebiet der Aufständischen verlegen können. Da eben in die Pfalz oder nach Baden. Aber das trauten sie sich auch nicht und waren immer so unterwürfig gegenüber diesen reaktionären Regierungen, obwohl sie wussten, dass es eigentlich ihre Feinde sind. Aber irgendwie bildeten sie sich halt ein, wir sind souverän, wir sind unantastbar, das Parlament. Und machten nicht das Allerlogischste, eine Armee zu bilden zu ihrem eigenen Schutz. Also für diese Nationalversammlung in Frankfurt. Oder dann, als es hart auf hart kam im Mai 1849, dann eben aus Frankfurt sich zurückzuziehen, nach Baden zum Beispiel zu gehen oder Truppen einzuberufen nach Frankfurt, weil das Volk eben immer noch auf ihrer Seite stand, obwohl sie schon gesehen hatten, eigentlich wie lasch diese Versammlung war. Aber dieser revolutionäre Funke war noch vorhanden im Volk und deshalb bildeten sich ja überall Milizen und Volkswehren eben, oder die reguläre Armee lief oft über auf die Seite der aufständischen Revolutionäre eben. Aber wie Marx schreibt über den Anführer dieser Bewegung in Baden, Brentano, dass er so ein kleinbürgerlicher Spießbürger war und nie vergessen hat, dass er damit, was er jetzt tut, eigentlich Hochverrat begeht und also gegen den Großherzog und damit, das ist schon sehr komisch, ne, dass er dann Gewissensbisse hat und es sich nicht verscherzen will, weil er eigentlich denkt, diese alte Ordnung, die ist doch noch die echte. Und so sind die Kleinbürger eben gesinnt. Das darf man nie vergessen. Sie scheuen jedes echte Wagnis in der Revolution. Und das hat sich damals eben gezeigt. Vor allem die deutschen Kleinbürger und die Bourgeoisie, gut, die sowieso, sobald dann auch nur, hat eine Niederlage erlitten, weil sie eben nicht diesen Mumm hatte, die Revolution weiterzutreiben. Sondern sobald sie den König fortgejagt hatten, was eben passiert war in Berlin, da haben sie Angst bekommen vor dieser Macht, die sie entfesselt haben und haben gedacht, was, wenn jetzt das Volk noch so weitermacht und sich noch weitere Rechte erobern will, dann doch lieber gehen wir es mit dem zufrieden und verbünden uns wieder mit der Monarchie. Und so sind also diese Bürger, die Bourgeoisie und die Kleinbürger. Und das wollte ich hier nur ausführen, weil ich es gelesen habe und es ist eine sehr gute Schrift von Marx. Und dann ich will vor allem sagen, dass ich Imperialist bin, qua Geburt, hineingeboren nach Deutschland. Vielleicht hat es sich ja ausgezahlt, all diese Ängstlichkeit durch die Jahrhunderte kultiviert zu haben. Weil es wäre zu riskant, die Revolution zu wagen und so beherrschen wir also durch den Kapitalismus und diese Fangnetze noch die ganze Welt. Auch Marokko also. Und alle diese Länder sind uns ausgeliefert. Quasi vogelfrei, wie man damals sagte, zu Zeiten von Marx. Die Leute hier, ein Menschenleben hier, ist nichts wert oder weniger. Hier gibt es vielleicht keine so gute Rentenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, wenn du dann keine Familie hast, die dich unterstützt, dann stirbst du eben oder kannst noch so betteln auf der Straße. Wie hier auch viele durch die Straßen streuen. Und ja, viele Touristen eben kaufen sich wahrscheinlich Apartments und treiben dadurch auch die Preise nach oben. Die einheimische Bevölkerung ächzt unter dieser Last, sagte mir mein Gastgeber da. Die Inflation und so schwierig eine Wohnung zu finden. Und hier steht ein schönes Kamel, das darf hier schon ein bisschen grasen, ja. Ah ja, das hat wahrscheinlich heute einen freien Tag. Oder auch ein Dromedar. Ah, das ist eine ganze Herde, ja, ja. Bin hier direkt neben dem Weg. So, und ich will einfach sagen, natürlich gehört mir die ganze Welt als Deutscher. Oder das ist zumindest der Eindruck, den dieses liberale, bourgeoise Regime erweckt. Und damals schrieb Marx noch, dieses Parlament in Frankfurt war also liberal, aber der Liberalismus hat sich dadurch diskreditiert, durch diese Geschwätzigkeit und völlige Entrücktheit und Enthobenheit von der praktischen Politik und die Unterwürfigkeit gegen diese reaktionären Mächte, die eigentlich schon geschlagen waren, die vollkommen blank und ja, bar jeglicher Macht eigentlich dastanden, weil das Volk sie gestürzt hatte und sich erhoben hatte. Und man hätte da eben weitergehen müssen. Und in jeder Revolution, sagt er, muss man eben zuschlagen und in die Offensive gehen. Solange eben dieses Momentum da ist, darf man nicht zögern und niemals in die Defensive. Und so also voll drauf. Aber natürlich muss man schauen, in welcher historischen Situation. Zum Beispiel heute ist die ja nicht gegeben. Und da zu konspirieren wäre also widersinnig, schreibt Marx. Aber genauso widersinnig und feige ist es, wenn jemand sagen sollte, er würde zu gar keinem Zeitpunkt konspirieren wollen, also sich verschwören. Sondern manchmal ist es eben schon das Richtige, sich zu verschwören, um die Staatsmacht zu stürzen. Wie eben damals in diesem Revolutionsjahr, in diesen Jahren 48, 49. Aber das geschah da nicht. Und ein Jahrhundert später, 49, wurde dann ja die Liberale Republik, die BRD, gegründet. Dann eben mit dem Eindruck aus den Weltkriegen und so, ich weiß auch nicht, aber jedenfalls, ja, da ging es dann doch wieder, dieser Liberalismus, der sich damals diskreditiert hatte, wie Marx schrieb, aber klar, wurde dann wieder eingeführt auf Befehl von oben, wie auch das Deutsche Reich dann gegründet wurde, von oben durch Bismarck. Oh, da läuft ein Pferd allein rum. Hat das ein Reiter abgeworfen oder wie? Was macht denn das? Na du. Also auch damals 49 dann auf Druck der USA und der Alliierten eben dieses liberale System. Und klar, das ist ja besser als der Faschismus und sollten wir auch verteidigen gegen den Rechtsextremismus. Nur sage ich ganz klar, das Pferdchen geht hier allein spazieren. Oh je. Oh, ja, also ist ja ganz klar, dieser Liberalismus, der ist ein Überbleibsel, ist die halbe Miete zum Faschismus. Und wie dem auch sei, der Imperialismus, genau das ist es, was er ermöglicht, was durch den Liberalismus ermöglicht wird, diese freien Märkte und die Herrschaft über die ganze Welt. Und das ist dann eben imperial, so wie das Kaiserreich alle möglichen Gebiete unterwirft oder der russische Zar damals auch mit Deutschland, mit Preußen verbündet war als reaktionäre Macht und auch Österreich gehorchen hat, dann die Ungarn wiederum niederzuwerfen, was auch Aufstand, Revolution, Bestrebung zur Souveränität gab eben. Und die Russen waren damals eben sehr reaktionär, also zur Zeit des Zarentums. Und so, also auch heute, wir Deutschen vor allem, sind eben so zaristisch oder imperialistisch. Also eben so reaktionär. Und Russland mag sein. Jetzt nach der Konterrevolution ist es auch wieder ein kapitalistisches Land, aber eben eins der Peripherie, also eins der ausgebeuteten imperialistischen Länder, also die eigentlich zu den halb kolonisierten Ländern gehören, wie auch Marokko. Und also so will ich es einfach ausdrücken. Vielleicht bin ich hier dann schon ganz gut vorgestoßen mit meiner Kavallerie in diese Gebiete, die ich ausdrücken wollte. Und ja, kann es dann gut sein lassen, weil so ist es halt. Uns gehört die ganze Welt. Und das will nicht, dass mir dieser Zugriff entgleitet. Oh Gott, hier liegen immer so Glasscherben rum am Strand und alles, ja, voller Müll. Aber gut, solange es bei uns dann sauber ist und diese Welt hier, gut, die brauchen wir nur zum Urlaub machen. Und gut, sollen die doch schauen, was wir mit dem Müll machen. Ja, also hier finde ich es echt schön. Hier ist bald Zeit für einen Sonnenuntergang. Hier bin ich oft spazieren und weiß gar nicht, ob ich abreisen soll. Schon seit einer Woche sage ich mir so, ah ja, morgen gehe ich, aber morgen. Aber nee, es geht nicht. Hier ist er hier. Ja, und hier ist meine Flagge. Die steckt hier drin. Und das ist mein Imperium. Und so fühlt es sich ja auch an, muss man ehrlich sagen. Ne? Weil, obwohl es eine touristische Stadt ist, ich war ja auch in El Jadida und in Safi, wo es deutlich weniger Touristen gibt. Aber obwohl es hier so ist, irgendwie ist man trotzdem ja exotisch. Ist man ein Exot als Tourist. Außer in dieser inneren Medina, innerhalb dieser Burgmauern, da gibt es echt nur, ja, so Touristenshops. Und da ist es echt sehr touristisch und man sieht viele weiße, europäisch aussehende Leute. Aber sobald man da nur rausgeht, ja, und auch da drin gibt es eigentlich mehr Marokkaner, mehr Leute, die was verkaufen oder die so rumsitzen und einen Tee trinken oder so in einem Café. Also es gibt eigentlich mehr Marokkaner hier, vor allem dann in den anderen Vierteln von der Stadt, wo ich gerne spazieren gehe und wo ich eigentlich gerne bin in der Medina. Da gehe ich nur hin, um Hasch zu kaufen. Verdammt, und gestern, kaufte ich schon wieder nicht genug. Ja, dachte mir, das ist eben das Ding, man muss immer so verhandeln hier und das ist nicht mein Ding. Das, ja, aber wie dem auch sei. Also, es reicht ja noch für einen Tag oder so. Und da bin ich aber eben nicht so gerne in der Medina, nur eben, dass man da Hasch kaufen kann und angesprochen wird. Aber eher wirklich dann durch Essaouira spazieren, da gibt es wunderschöne Bezirke einfach. Schöne Plätze und so und Cafés, wow, echt geil. Und der Sonnenuntergang dann hier von mir. Und da meine ich eben, man ist Exot. Es fühlt sich an, als ob diese Welt, dieses fremde Gebiet hier also mir gehört. Und klar muss man das dann vielleicht noch teilen. Man ist nicht unumschränkter Herrscher und König. Es gibt ja auch noch andere Europäer. Aber doch, ich stehe hier für mich und habe mein Geld, die Macht des Kapitals. Und dieser Geldschein, die verhilft mir zu dieser Herrschaft. Und die ist unantastbar. Jeder akzeptiert dieses Zeichen des Dollars, Euros oder eben Dirhams. Auch wenn natürlich Euros gerne gesehen sind. Oder ich weiß nicht. Ne? Der Wechselkurs ist ca. 1 zu 10. Ja, und was soll ich denn noch sagen, Leute? Also, es gibt nicht viel mehr zu sagen. Es ist schön hier. Aber man verzweifelt ja auch anhand dieses Imperialismus. Und es gibt scheinbar gar keine Hoffnung. Die Welt wird abgenützt und zugrunde gerichtet. Das denke ich immer, wenn ich den Müll hier sehe, diese Bierflaschen, die hier rumliegen. Der Alkohol auch offiziell verboten, wie Hasch, aber inoffiziell wird es doch verkauft, selbst in den Restaurants. Oder ja, zumindest in den touristischen Restaurants. Scheint mir auch ein bisschen gelockert irgendwie, diese Alkohol. Der Umgang mit Alkohol seit meinem letzten Besuch, aber weiß gar nicht genau. Es war schon immer locker hier in Marokko. Und per Religion ja eigentlich für verboten erklärt, ne? Eine Sünde, Alkohol zu trinken. Was ich auch gut finde, ne? Das ist ja auch sündhaft oder zumindest gesundheitsschädlicher als jetzt Hasch zu rauchen. Aber okay. Am Verzweifeln. Dieser ganze Müll, denke ich dann, wo wird der hingespült? Oder kann es wirklich sein, dass Plastik so lange dauert, um zu verrotten, wie manchmal behauptet wird, tausende Jahre? Ich glaube nicht, weil das kann ja nicht sein. Hier gibt so viele Müllkippen und so. Aber die Müllabfuhr arbeitet auch sehr gut. Habe ich das Gefühl, in der Stadt drin, ja, da gibt es manchmal Plätze voller Müll. Aber das ist einfach eine offizielle Müllkippe und der Müll wird dann da abgeholt. Und wird wahrscheinlich irgendwo dann hingebracht. In die Berge zumindest. Hier diese Stadt wird eben sauber gehalten, weil da die Touristen sind. Und ansonsten, aber auch der Rest von Marokko ist ja sehr entwickelt und zivilisiert, habe ich das Gefühl, im Vergleich zu anderen Dritte Weltländern zumindest noch. Aber worauf ich hinaus wollte, die Welt wird irgendwann abgenutzt und so viel Plastik und was weiß ich, was produziert wird. Aber selbst wenn das alles kein Problem ist, irgendwann gehen ja auch die Ressourcen aus. Ne? Wir können ja nicht tausende Jahre noch so weiter wirtschaften. Was ist mit dem Öl? Wer wird dann unsere Autos antreiben? Jetzt völlig abgesehen vom Klimawandel, denkt man einfach mal, der existiert nicht. Aber irgendwann ja, ist es ja jetzt dann zu Ende mit dem Öl und wie fliegen dann nochmal die Flugzeuge oder, oh Gott, und wird dann alles zu Ende sein? Also klar könnte man noch ohne Flugzeuge leben und so, aber die ganze Technologie, meine ich, Handys und so, die Rohstoffe, die da drin stecken, irgendwann, gut, vielleicht kann man das recyceln, ne? Irgendwas wird uns ja wohl einfallen. Aber ich habe schon so das Gefühl, wow, vielleicht ist jetzt einfach die Zeit, noch alles mitzunehmen. Dieser beknackte Klimadiskurs, der nimmt den Leuten auch noch diese Lust, jetzt, wo wir eigentlich sowieso am Ende der Zeiten stehen, also ja, vor dieser Apokalypse, jetzt doch noch wenigstens was auszukosten, ne? Und hier am Strand vielleicht zu feiern und die Bierflasche einfach wegzuwerfen und komm, scheiß drauf. Und so sind meine Gedanken, liebe Leute, und ich will es einfach so ausdrücken, ja, so ist es. Das hat auch was Beruhigendes und Friedvolles, ne? Dass endlich Schluss ist mit der Menschheit dann zumindest bald. Und ja, egal jetzt auf welchem Wege, Atomkriege oder Umweltvernichtung oder was auch immer. Aber irgendwann ist ja wohl Schluss. Wir können nicht so weitermachen. Und so ist es wohl. Und es gibt wohl auch keine Rettung, ne? Das hatten wir schon alles durchdiskutiert. Der Kommunismus hatte sich dieses Ziel gesetzt, die Menschheit zu retten vor sich selbst, aber es hat nicht geklappt und jetzt, ja, das Ende Gelände ist wirklich, ja, ist nichts mehr zu machen und das ist dann, ja, das ist defätistisch hier, aber so bin ich jetzt drauf und will einfach nur sagen, ich bin Imperialist und daran halte ich fest, weil es mag zwar falsch sein, die Erde so zu beherrschen und sich so aufzuschwingen und auf anderen Völkern rumzutrampeln und so weit über den Marokkanern zu stehen, dass man über die lachen kann noch, ne? Und wenn sie zu uns kommen wollen, es ihnen verbieten oder sie wieder abschieben oder sagen, ja, pass dich doch an, Arschloch, und wenn du nicht spurst, dann wirst du wieder heimgeschickt. Und es wird noch nicht genug abgeschoben, ne? Kanzler Scholz hat es doch versprochen. Las ich da im Spiegel vor ein paar Monaten, dieses kam. Aber sorry, Leute, das ist hier eine experimentelle Folge einfach, ja, weil ich auch in so einer Stimmung bin, ein bisschen traurig. Die Reise und so geht zu Ende. Und überhaupt weiß man nie auf einer Reise wohin. Ah ja, das wollte ich noch auswählen. Man muss so viel auswählen, in welches Café man gehen will und so. Und was will man machen überhaupt? Wohin reisen? Was machen heute? Und da meine ich, das kann man nie auswählen, wirklich. Und das ist das Regime des Liberalismus, das uns sagt, du kannst so frei sein. Und das schmeichelt uns allen und wir denken, ach ja, toll, ist ja toll. Das habe ich mir doch schon immer gewünscht, ne? Einfach alles machen dürfen, was ich so machen will. Aber dann merkt man, man kann gar nicht so viel wollen oder planen. Ah, würde es dann umsetzen. Und diese Freiheit überfordert einen eigentlich. Oder kotzt einen an. Ich glaube, sowas sagte Sophie Passmann. Ich las ich gerade ein bisschen von ihr was, weil ich stellte fest, sie ist auch eigentlich fast gleich alt wie ich. Ist ja auch Schriftstellerin. Wenn auch schon renommierter und in dieses Gebiet vorgedrungen, wo sie wirklich was publiziert hat. Aber wie dem auch sei, an ihr bewundere ich eben diesen Satz, den sie da äußerte, glaube ich, in einem Interview, dass ihre Freiheit sie ankotzt. Und so ist es mit dem Liberalismus. Die Freiheit kotzt dann an. Und das wollte ich nur ausdrücken mit der Reise hier. Ja, jetzt bin ich auch schon über eine Woche hier und habe mich natürlich gefragt, soll ich nicht woanders noch hinreisen? Aber hier ist es auch so schön. Und so ist es. Man weiß nie, was tun. Und der Stalinismus, der war damals ja die Lösung für dieses Volk und mehrheitlich Bauern damals in Russland, als die Sowjetunion gegründet wurde, in diesen vielen Teilrepubliken, Kasachstan, Turkmenistan und so weiter der Sowjetunion, die so unterentwickelt waren. Und der den Leuten das an die Hand gegeben, dass sie, dass, das hätte eben keinen Sinn gemacht. Die Freiheit haben diese Leute nicht gebraucht, sondern sie brauchten einen Staat, einen Arbeiterstaat, der ihnen eben sagt, was zu tun ist, was zu arbeiten ist und dass sie dafür was zu essen bekommen, dass sie einen Lohn bekommen. Und das ist eben der Fortschritt, diese Elektrifizierung, der Ausbau der Straßen und so weiter, der Industrie im ganzen Land, das ist eben auf gigantischem Niveau da, damals geglückt. Und das ist der Stalinismus. Und heute braucht es auch den Stalinismus, wenn auch auf andere Weise. Klar, wir sind jetzt nicht mehr so, dass es von der Erzeugungs-, von den Produktionsmethoden und ja, dem, was im Lande produziert wird, ist heute natürlich Deutschland nicht vergleichbar mit Russland damals. Und auch das heutige Russland natürlich nicht, ist ja sehr weit entwickelt worden dann durch die Bolschewiki. Und deshalb also, aber der Stalinismus ist einfach nur diese Bewegung, diese Politik, die allen Arbeit geben will und sagen will, ja, es gibt doch so viele Marokkaner hier, sieht man, und wie sinnlos ist das, dass sie dann nur im Tourismus arbeiten sollen und für irgendwelche Luxusprodukte oder diese Sachen an die Touristen verkaufen, könnten doch was Sinnvolles arbeiten. Gut, vielleicht hier ist mal den Müll, bisschen den Strand bisschen säubern, aber vor allem die Industrien eben aufbauen. Es gibt Phosphatindustrien, da in Safi, aber das ist nicht genug. Und da eben langsam sich ranrobben, um irgendwann auch solche großen, komplexen Technologien wie Autos herzustellen. Und ja, so müsste es also gehen. Es kann ja nicht so schwer sein, wenn man sich als Gesellschaft, als ganzes Volk so einen Plan setzt, wie damals von den Bolschewiki ausgearbeitet. Das ist eben der Proof of Concept. Die Sowjetunion, die Bolschewiki haben es bewiesen, dass es geht. Man kann das alles so planen. Und dabei kommt ein echter Fortschritt raus und die Menschen werden zur Arbeit geschickt oder auch gezwungen. Aber das ist ja das Gute, weil wenn man frei Auswahl hat und alles ist so frei, das ist nicht das Wahre. Ne? Und ja, so ist also meine Theorie und mehr gibt es auch gar nicht zu sagen. Also ich führe das nur aus, nur pro forma, weil ich weiß, dass die meisten ein Problem haben mit dem Stalinismus und da aufjaulen oder sagen, oh Stalin, da habe ich aber Böses gehört von ihm. Und ja, so ist es, aber man muss böse werden, wenn man handeln will. Diese reaktionären Mächte haben alles im Griff. Die sind heute viel stärker als 1848, die Kräfte des Adels und so. Die Kräfte, die heute an dieser bourgeoisen imperialen Herrschaft festhalten, sind viel gefestigter. Und wenn wir da nicht kämpfen und auch böse werden und die Grenzen überschreiten, zu gegebener Zeit, natürlich nicht jetzt in dieser unrevolutionären Situation. Also da kann es nicht gehen und deshalb ist Stalin genau das Richtige. Böse Menschen, ja Menschen würde ich nicht sagen, dass ein Mensch so böse ist. Aber böse Taten sind eben zu bösen Zeiten dann auch erforderlich. Ne? Und das möchte ich euch nur reindrücken, damit ihr auch das Zittern lernt und vielleicht schon weiche Knie bekommt und denkt, oje, was, wovon redet er da? Der Stalinismus soll bald eingeführt werden. Und ja, das will ich nur pro forma sagen, weil ich sage, ich glaube es ja auch selber nicht, ich glaube selber nicht dran. Und ich will mir eigentlich nur gut zureden, hiermit auch mit diesem Podcast und auch mit diesem Roman Imperialismus. Ich schreibe ihn nur, ja, um einfach vielleicht doch noch einen Funken Glauben zu haben daran, dass die Revolution gelingen kann. Aber ansonsten, wir rasen auf den Abgrund zu und das ist das Einzige, was zählt. Gut, dann kann man das Leben immer diese paar Jährchen noch, was wie lange es auch jetzt dauern mag, kann man das ja wenigstens noch anpacken, die Sau rauslassen. Ne? Aber was ist das überhaupt? Die Liebe und so Sex, das ist alles auch nicht so einfach. Ne? Auch darum dreht sich ja dieser Roman. Und Scheiße, was kann man denn überhaupt noch machen? Ne? Ich weiß auch nicht, ob es richtig war, reisen zu gehen. Ja, es ist ganz schön zwar und vor allem, ja, zu reisen, eine neue Stadt zu sehen, wie in Casablanca, da anzukommen mit dem Flugzeug oder dann mit dem Bus in eine andere Stadt, das ist immer ein ganz erhabenes Gefühl, einfach eine neue Umgebung. Aber jetzt schon über eine Woche hier, da gibt es auch eine gewisse Lethargie und Stillstand und ich sehe mich einfach nach der Heimat. Und genau, was kann man machen? Also ich weiß nicht, ich kann euch nichts sagen, liebe Leute, ihr merkt doch selber, dass ich selbst keine Antworten mehr habe und genau einfach nur reden will und schreiben will, um mir selbst zu glauben, dass ich Kommunist bin. Und ja, das ist alles. Also ich will es nur pro forma sagen. Ich will niemanden überzeugen oder ja, es tut mir so leid, liebe Leute. Es tut mir so leid, ich würde euch gern die Friedens- und Hoffnungsbotschaft aussenden. Aber es ist kein Friede und keine Hoffnung, sehe ich hier. Ah, da sind doch noch ein paar Leute im Meer, sollte ich doch noch reinspringen, ne? Ah, es sind Surfer, die haben auch Neoprenanzüge. Oh ja, geil, surfen. Ja, so kann man surfen und das sagte mir ein anderer marokkanischer Gastgeber, als er 15 war, hat er angefangen zu kiffen mit seiner ganzen Freundesgruppe, waren sie dann immer am Kiffen und so und am Surfen. Er war wohl auch einer eher privilegierten Schicht angehörig, dass er ja so eine sorgenfreie Jugend hatte und sich dem einfach hingeben konnte, diesem Sport. Und teilweise sagte er, hat er 10 Gramm am Tag gekifft oder ja, mit seinen Kumpels zusammen. Und dann haben sie halt morgens ja angefangen und so ein richtig fettes Frühstück sich reingedrückt mit Honig, Eiern, Olivenöl und ja, alles marokkanisches Frühstück, eben Zwiebeln und Brot und das alles voller Fett und Honig und wow, geil. Das sich reingedrückt, damit sie genug Kalorien hatten und dann später surfen gingen. Aber wenn die Wellen so groß waren, wie sie hier manchmal eben sind, dann hatten sie Angst und haben aber einfach gesagt, gut, rauchen wir einen Joint, rauchen wir noch einen und dann sehen die Wellen kleiner aus, sagte er. Und irgendwie erzählte er mir das und ich verstand es nicht ganz, weil ich dachte erst, hä, gut, wir waren da auch am Kiffen zu dem Zeitpunkt, deshalb war ich auch leicht benebelt und dachte so, hä, worüber redet er da? Er redet über eine Welle, die so groß aussah und während dem Kiffen wird die kleiner, aber hä, die Welle zerschellt doch dann am Strand. Ja, also was bringt das? Du kannst doch nicht so lange warten, bis du den Joint aufgeraucht hast und dann ist auf diese Welle aufspringen. Aber ich denke, es gibt einfach immer mehr Wellen. Klar, es kommen ja mehr Wellen. Einfach eine hinter der anderen. Und die waren so groß, aber sie haben einfach so lange weitergekifft, bis sie klein gekifft hat. Und ich fand das so schön mit diesen zwei Gastgebern. Also das war ein Haus in Safi, das ich über booking.com gebucht hatte. Aber ein Haus, das gehörte auch einem Eigentümer, der in den USA lebt, von seiner Rente. Auch sehr schön hier. Ne? Das ist diese Häuser gehören Leuten, ja, den Eigentümern, den Rentnern, die von den Mieteinnahmen leben. Die wohnen schon längst im Ausland in den USA und lassen das noch so verwalten. Dieser Mensch, der mit seinem Freund und Kumpel da, also beide Surfer, die hatten auch eine Surfschule da am Strand. Und die haben das halt so verwaltet dann. Und ja, war ein echt schönes Haus, so für auch recht günstig. Ist gar nicht so ein Einzelzimmer, für 25 Euro. Und da war ich dann meistens alleine. Gut, es gab noch ein paar andere Gäste. Aber es war eben so traditionell irgendwie. Und da saßen wir dann in so einem schönen Art Wohnzimmer mit Kissen, mit schönen Verzierungen, Ornamenten. Kissen und Polstern und Teppichen und da kifften wir dann. Und hier ist es ja so, das erwähnte ich schon, ne? Jeder kifft seinen eigenen, raucht seinen eigenen und dann nur mal kurz austauschen. Aber was sie begeistert hat, waren natürlich die Rolling Papers, diese langen Papers, weil hier kennt man nur normales Zigarettenpapier und das ist natürlich nicht so optimal. Aber ja, das war einfach ein schöner Moment, aber man braucht das Kiffen auch nicht. Ne? Das will ich euch ja auch sagen. Liebe Leute, bleibt tugendhaft und solange die Revolution noch möglich erscheint, sollte man auch einen klaren Kopf behalten. Denn falls der Moment kommt, wollen wir kampfbereit sein und nicht so vernebelt, geistig. Und da wird dann ja alles unklar. Wo kann man dann noch die Begriffe unterscheiden, wo wir eigentlich hinwollen und hinzielen mit der Revolution? Ne? Und deshalb tut es auch ganz gut, mal ein bisschen weniger zu rauchen. Das möchte ich euch ja auch ganz klar sagen. Und die Welt ist ja noch nicht untergegangen. Noch ist es nicht so weit. Wenn es dann wirklich unabwendbar ist, dann würde ich auch sagen, ja komm, kiff nur noch. Oder ich weiß nicht was. Noch ein bisschen Sex haben. Aber so weit ist es noch nicht. Ja, es scheint so, der Abgrund ist eben für mich, dass dieser Niedergang des politischen Denkens, das Ende der Sowjetunion, dieses proklamierte Ende der Geschichte von Francis Fukuyama, und ja, dass man scheinbar gar nichts mehr denken kann und es ist jetzt alles so eingerastet und dieses Regime, das ist unglaublich chauvinistisch und rassistisch. Also man kann es gar nicht anders sagen. Imperialistisch ist, es gibt ja kein anderes Wort, um das auszudrücken. Also wo die Marokkaner so meilenweit unter uns stehen, genau. Und wir denen sagen, ihr könnt scheinbar nichts machen aus eurem Land. Und mag sein. Also wir wollen auch nicht zu viele Ausländer bei uns, aber okay. So scheiß Jobs, die kein Deutscher machen will, ne? Wie Krankenpfleger und Altenpfleger. Ja, okay, da könnt ihr schon kommen, aber nur, wenn ihr wirklich, wirklich die Klappe haltet und euch einfach anstrengt. Ich las dieser Tage auch dieses neueste Buch von Michelle Houellebecq und war schon erstaunt über einige Abschnitte darin, die schon deutlich rassistisch waren. Und da sagte er, das habe ich in einem Interview gesagt, ja, die Muslime in Frankreich, die sollen doch heimgehen oder so. Ja, jetzt nicht wortwörtlich das, aber schon so in dem Sinne, die sollen sich an die Gesetze halten und die Kriminalität und so weiter. Aber eine Alternative wäre auch, dass sie einfach heimgehen. Und da sagte Houellebecq, das habe ich halt in einem Interview gesagt und habe das nicht gegengelesen. Und deshalb will er jetzt dieses Buch publizieren und stellt das richtig. Und was er dann aber korrigiert und sagt, das hätte ich stattdessen sagen sollen, das macht das Ganze noch viel schlimmer aus meiner Sicht. Zum Glück immerhin nimmt er dann diesen rassistischen Ton weg. Aber, also in seiner Korrektur, da schreibt er dann längere Abschnitte zu den Aussagen, die er da korrigieren will aus seinen Interviews. Und da habe ich das erste Mal gedacht, wow, es ist wahrscheinlich doch was dran. Houellebecq wird immer als Provokateur bezeichnet. Und bisher dachte ich immer, warum? Aber ich glaube doch. Weil sowas, also das ist ja wirklich, dachte ich dann, doch, wahrscheinlich ist das einfach seine Lust, so zu provozieren. Und okay, bisher hatte ich das noch nicht so begriffen. Aber ich finde es trotzdem schade, wie er behandelt wird in der Presse, in der deutschen vor allem, in der französischen. Gut, schreibt er, ist er natürlich auch so unten durch in gewissen Kreisen, aber hat sich auch Unterstützerkreise, die Katholiken oder die Rechten. Aber ja, in der deutschen Presse, das ist so eine Gehässigkeit, das ist wirklich nicht auszuhalten. Ich weiß nicht, was diese Leute haben. Also ja, ich bin ja auch kritisch mit ihnen. Ich möchte nur sagen, das, was er da korrigiert, macht alles nur noch schlimmer. Zwar nimmt er den Rassismus zurück gegen die Muslime und so, aber schreibt dann so über die Revolution der Bolschewiki und aber vor allem auch der Jakobiner und Robespierre. Also wie schlimm das war. Das hätte nie passieren dürfen, schreibt er. Das war eine Verfehlung der Geschichte, ein Fehler. Und nichts deutete darauf hin, zu Beginn der Französischen Revolution, dass eine kleine extremistische Minderheit die Macht übernehmen würde. Ne? Also die Jakobiner. Es gab diese politische Bewegung der Montagnards, also der Berg. Und das waren doch die zahmen, die gemäßigten Leute. Und so stellt sich Houellebecq das vor. Die Geschichte hätte doch auch ganz anders gemäßigter verlaufen können. Und eine Revolution, die ist ja am Anfang vielleicht doch was Schönes, aber dann irgendwo biegt sie falsch ab. Und das müssen wir vermeiden für die Zukunft, sagt er. Deshalb nicht so revolutionär werden, sondern einfach lasch sein. Und das ist ja wirklich ekelhaft, diese politische Laschheit bei ihm. Wobei ich das auch andererseits auch bewundere, weil es ist genau, dass wir diese Ausweglosigkeit, die moralische Degeneration, und da zieht sich Houellebecq ins Private zurück und schreibt darüber, welche Sexpositionen Spaß machen. Und das lese ich ja auch gern. Das hat mir auch was gebracht für mein eigenes Sexleben, muss ich sagen. Jetzt in seinem neuesten Buch schreibt er darüber wieder, aber vor allem in Vernichten schrieb er da sehr schöne Abschnitte. Und das kann ich auch empfehlen und so. Und sag, wow, ja, wenn es so ist, es ist politisch irgendwie keine Hoffnung, dann vielleicht ja, ist das der Weg, sich so auf diese privaten Lüste zu konzentrieren. Nur, das ist schon sehr, sehr konterrevolutionär, vor allem ein sehr armseliges Geschichtsverständnis, wenn er sich da praktisch vorstellt, ja, die Geschichte. Also wir müssen heute nur möglichst lasch sein. Damit ist er eigentlich genau auf der hegemonialen Linie des Liberalismus, obwohl er sich so als Kämpfer dagegen geriert. Aber wir müssen nur möglichst lasch und zahm sein und uns an die Geschichte erinnern, nämlich wie schlimm es schon mal war mit den Bolschewiki, dass die 1917 die Macht übernahmen, wo doch nichts darauf hindeutete zu Beginn der Revolution, dass so ein extremistischer Splitterflügel, das stimmt ja auch, die Bolschewiki waren damals nicht so eine große Bewegung, aber haben dann ja zum Glück die Macht an sich gerissen nach der Märzrevolution oder Februarrevolution in Russland. Und dieser Übergangsregierung mit den so Soldatenrennen, war dann im Oktober die Zeit gekommen für Lenin, zumindest er hat das gesehen, dass die Zeit reif war, die Macht dann zu übernehmen. Und das war ja richtig. Und es ist zwar so, ja, das ist eine kleine Splitterpartei, aber die hatte eben die richtigen Gedanken. Und in der großen Masse, da können die entscheidenden wissenschaftlich richtigen Gedanken zum Fortschreiten der geschichtlichen Entwicklung der Menschheit, können da nicht gefasst werden. Das ist doch so ein klar, dass die Mehrheit der Leute einfach Idioten sind, wie diese liberalen Prediger damals in der Frankfurter Nationalversammlung über die Marx schrieb. Also daher ist für mich ganz klar, es war richtig, was die Bolschewiki machten, unbesehen alle einzelnen Fehler, die man sicherlich studieren sollte, einzelne Entwicklungen, aber die Grundrichtung, überhaupt die Macht zu übernehmen, wäre richtig. Und das schreibt er dann also und erwähnt nur die Gulags. Die Gulags, so als sei schon dieses eine Wort genug, um die Bolschewiki zu widerlegen. Die Gulags, die ja auch schon unter dem Zar bestanden hatten. Und als hätten die Bolschewiki das von einem Tag zum anderen eingeführt und ach ja, jetzt ziehen wir mal diese Gulags hoch. Aber nee, die bestanden da schon Jahrzehnte oder Jahrhunderte und Lenin und Stalin saßen ja selber drin. Aber okay, das ist eben, ja, er argumentiert da völlig auf dieser liberalen Schiene. Das sei ihm ja auch belassen und interessiert sich nicht so für Politik, hat irgendwann abgeschaltet in der Pandemie nach 3 Monaten und seitdem nicht den Zugang zurückgefunden zu den Nachrichten, was ja löblich ist. Und gut, zum Ukraine-Krieg, das ist dann doch ein bisschen schmal, seine Aussage, dass er dachte, ach ja, die Ukraine würde sowieso noch zu Russland gehören und die Krim, wie dem auch sei, das ist ihm sehr feige, aber Houellebecq ist ja auch verbandelt mit den Granten der französischen Politik, habe ich dann nachgelesen, dass mit diesem Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sehr eng befreundet ist und der gab auch das Vorbild ab für den einen der Hauptcharaktere in seinem letzten Roman Vernichten. Und das, was er jetzt rausbracht, ist ja nur so eine kleine Schrift. Einige Monate aus meinem Leben heißt das, so ein kleines autobiografische Art Tagebuchaufzeichnung. Aber das wollte ich nur erwähnen mit dem, was er da schreibt, eben, ja, wie schlimm, Revolutionen sind schlimm. Aber wie Marion Grohn schreibt, also ohne dass die Jakobiner diese blutige Revolution gemacht hätten, könnte Houellebecq ja auch heute nicht da sitzen und da alles Mögliche schreiben über Sex und so weiter oder niemand greift ihm da ein. Ja, hat dann ab und zu diese rechtlichen Auseinandersetzungen mit Vertretern des Islams, der Muslime in Frankreich. Aber es wurde doch alles erst so erkämpft. Also diese bürgerliche Gesellschaft mit Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter. Durch diese blutige jakobinische Revolution und die Perspektive, es hätte auch noch einen anderen Weg gegeben, einen friedlichen, zu genau dem gleichen historischen Endergebnis. Ja, das ist einfach dumm. Das ist so nicht haltbar, so eine Hypothese, so eine Traumwelt, ein wunschgerechte Einrichtung der Welt. Und das, ja, das möchte ich hier nur klar mitteilen. Houellebecq, also, wie dem auch sei. Sehr reaktionär in seinen politischen Überlegungen. Und das muss man aber auch nicht verstehen aus deutscher Sicht, sage ich mal, diese französischen Probleme. Das ist auch irgendwo weit weg. Jedes Land sieht da so seine eigenen nationalen Kämpfe aus. Ich möchte nur noch sagen, der Autor, der mir so gefällt, den ich unendlich höher schätze, mittlerweile als Houellebecq, ist Roberto Bolaño, der Chilene. Und da las ich ein sehr gutes Stück aus seinem Buch 2666. Aber das kann ich jetzt vielleicht nicht mehr referieren. Es ist schon zu weit fortgeschritten, meine Stimme ist sie mitgenommen. Ich will vielleicht nur noch sagen, dass Bolaño, glaube ich, genau begreift, was es mit diesem Imperialismus auf sich hat und was das zu bedeuten hat, dass manche Länder eben so regieren, andere sich regieren oder auch vergewaltigen lassen müssen, weil es gar keine andere Option gibt, wie damals, als noch die Sowjetunion existierte und diesen Ländern ein zweites alternatives Lager bot, wo sie sich hinflüchten konnten, statt in die Arme des Imperialismus. Aber heute ist dieser Liberalismus die Herrschaft der freien Märkte eben globalisiert. Und ich frage mich einfach, wie könnte man schreiben, um, es kann doch nicht sein. Also, es ist ja richtig, dass Marx so genial war, aber wir müssen ja auch aus heutiger Sicht so daran weiterarbeiten. Und was Mal und Grunder geschrieben hat, das beeindruckt mich, aber das ist noch nicht genug. Und auch so ein Roman wie Roberto Bolaño, das kann nur irgendwie metaphorisch was verdeutlichen, aber das ist kein wirklich politisches Manifest. Und was es verdeutlicht, na klar, bei Bolaño, da kommt diese Mordserie vor. 200 Frauen oder mehr werden ermordet im Norden von Mexiko. Also, dass ein Menschenleben einfach gar nichts mehr wert ist und man sich so daran gewöhnt, die Dehumanisierung und alles Normales und hingenommen wird, dass die Frauen da einfach zu Hunderten ermordet werden und die Einwohner sagen so, naja, die Polizei, die wird ja schon wissen, was sie macht, die nimmt ab und zu jemand fest und damit hat sich's. Aber was steckt hinter diesen Morden? Vielleicht, ja, haben sich die Männer einfach daran gewöhnt und gedacht, ach ja, das ist doch auch ganz gut, uns Männer betrifft's ja nicht und die Frauen sind jetzt irgendwie vogelfrei und wenn wir es nur geschickt anstellen, lassen wir uns halt nicht schnappen und dann, okay, kann man eine Frau einfach umbringen. So ist dieser Roman, er ist sehr verschachtelt und ich kann hier nicht alles erklären. Ich habe es gestern hier erklärt auf Instagram, in der spanischen Serie, habe ich weite Teile davon referiert. Aber dieser Roman ist wie ein Labyrinth und ja, es ist nicht so leicht zu begreifen und zu verdauen alles. Und ja, was ich noch sagen kann, ich bin nun mal Imperialist. Qua Geburt, also auf der Sonnenseite geboren. Und okay, da gibt es auch eine Klassengesellschaft, auch Klassen in den USA oder in Europa, die nie so weit reisen und die immer nur daheim bleiben können, weil sie sich nichts ersparen können. Aber alles in allem bringt es dir doch was, ne? US-Amerikaner oder EU-Staatsbürger zu sein. Und das ist einfach dieses Imperium. Und wer davon Teil ist, der wird ja wohl nicht aufmucken, der wird ja wohl sagen, okay, das gönne ich mir auch. Das, ja, das ist mein Hab und Gut, dieser Pass, diese Rechte, die damit einhergehen. Und ja, so ist es hier, es ist wunderschön, gerade geht die Sonne gleich unter. Ich regiere hier über mein Reich, stehe auf der Spitze dieses Hügels. Und das von Bolaño kann ich vielleicht nächstes Mal nochmal referieren, weil ich fand es so schön, diese ganze Geschichte. Aber ich habe jetzt dazu nicht mehr die Kraft. Ich will nur noch irgendwas über den Imperialismus sagen und sagen, jawohl, eine Fahne, nicht die deutsche Fahne, das war früher mit Hitler und so. Das ist die EU-Fahne heute, die mit den Sternchen, ja, die steckt überall drin. Die kolonisiert noch Marokko und ist das geil, Alter. Hier ist überall meins. Mein Strand, meine Sonne, mein Meer, alles meins. Ich kann alles aufkaufen. Geld aus Europa, das 10-mal mehr wert ist als das hiesige. Wonach sich jeder die Finger leckt und jeder einfach sagt, ja, das ist der geile Shit. Und warum und was, ach, ist mir doch egal, wie das alles zustande kam, dass wir diesen Reichtum akkumuliert haben. Hauptsache, er ist jetzt halt da und es ist meins und es ist mein Recht, hier überall meinen Fuß hinzusetzen und alles zu betreten. Und das ist mein Reich. Ja, ich will so weitermachen. In meinem Schreiben dachte ich irgendwie den Imperialismus affirmieren. Affirmieren, einfach sagen, jawohl, es ist so, ich bin Imperialist, weil was soll ich denn machen? Ich kann mir das ja nicht abschneiden oder meinen Pass einfach wegwerfen oder mein Geld, also das bringt ja nichts. Das habe ich jetzt halt und dann bin ich es halt. Imperialist vertrete also auch dieses EU-Regime und diese EU-Flagge klebt überall an mir dran, wo ich hingehe. Oder ich stecke sie überall rein. Der lass meine Spur. Und jetzt muss ich aber wirklich Schluss machen. Ich glaube, ich wollte noch ein Foto machen hier vom schönen Sonnenuntergang. Und vielen Dank fürs Zuhören. Also nächstes Mal wird dann weiter gefeuert imperialistisch. Aber ich wollte jetzt irgendwie, ja, die letzten Wochen habe ich eine Pause gelassen. Die letzte Folge ist schon eine Weile her. Ich will nochmal auf das mit Bolaño zurückkommen und diese Frage, dass die Frauen ja in einer Welt leben, die von Männern eingerichtet ist, die zunächst mal imperialistisch, aber auch eben chauvinistisch in diesem Sinne eben dieser Überlegenheit der Männer über die Frauen ist. Und darüber noch mal ein bisschen reflektieren die nächsten Male und das in Verbindung bringen mit der letzten Folge, wo ich über Lana redete und über die Frage, dass wir den Frauen das Privileg wegnehmen wollen, was ja ein Privileg ist, ne, sich einfach so hinzugeben oder mitschleifen zu lassen und nicht viel selbst entscheiden zu müssen. Ne. Das ist es ja, wonach wir uns eigentlich alle sehen. Aber das müssen wir noch mal analysieren. Ich kann für heute nur sagen, ist doch scheißegal. Als Imperialist, da brauchst du nicht mal mehr Sex. Wer Geld hat, der ist über alles entrückt und erhaben. Und die Sonne, die sieht so krass aus. Boah, ich kann fast direkt reinschauen, nicht ganz, schaue ich da hier so aufs Meer. Oh, ein Feuerball. Boah, und das ist interessant heute. Und ja, dann will ich mich wirklich verabschieden und euch einfach sagen, steckt eure Flagge da rein, okkupiert, schießt nieder oder kolonisiert. Aber natürlich alles nur ja, im Abstrakten durch diesen Wirtschaftsimperialismus, ne? Finanzkolonialismus, weil das eben viel smarter ist. Und da, damit sage ich dann aber wirklich, ne, also kein Aufruf zu Gewalt, nicht zu dieser blutigen Gewalt, sondern zu dieser anderen, viel schlimmeren Gewalt. Also, aber nein, aber ja, also dann, es tut mir leid und damit sage ich tschüss und auf Wiederhören.